Ja, dann fange ich doch einfach mal an. Ich bin Alech, für die, die mich nicht kennen. Mein echter Name steht da auch auf den Folien. Ich arbeite für Synops, das ist eine kleine Network-Security-Firma hier in der Nähe von Frankfurt. Und wir machen meistens hauptsächlich so Public-Key-Infrastruktur-Geschichten. Da gibt es auch morgen noch einen Vortrag zu OpenXPKI, falls das jemand interessiert. Das ist eine Open-Source-PKI, an der wir entwickeln. Und jetzt will ich was erzählen über Abusing X509 Certificate Features. Mir ist kein passender, super deutscher Titel eingefallen. Deswegen habe ich einfach den englischen mal gelassen. Beziehungsweise die Folien sind auch von der Euser Quest von diesem Jahr. Das heißt, die Folien sind auch noch auf Englisch. Hoffe, das stört niemand. Ja, fangen wir nochmal an. Genau, was werde ich so erzählen? Also ein bisschen was irgendwie, was ist denn PKI und X509, aber wirklich nur ganz kurz. Ich hoffe mal, dass der Großteil so ein bisschen grob eine Ahnung hat, worum es geht. Dann ein bisschen was zu TLS-Client-Zertifikaten und wie man damit User tracken kann, so in Richtung Cookies und so. Dann TLS, nein, Missing Hostname Binding ist eine Geschichte, die ganz interessant ist, die jetzt nicht von mir ist, die ist von Nils Tötmann. Ist vielleicht nicht mehr so ganz super interessant, weil das sich mit Firefox 3 so ein bisschen erledigt hat. Aber vom Prinzip her, also es geht eher prinzipiell eher darum, mal so exemplarisch zu sehen, was kann man alles falsch machen, wenn man so X509-Zertifikate hat. Und das ist exemplarisch, das ist schon ein ganz gutes Beispiel. Also man sieht man mal, was man für Subtilitäten hat, die halt irgendwie mit denen mal auf die Nase fallen kann. Ja, dann gut, warum sind die Daten, die in so einem Zertifikat drin sind, natürlich auch irgendwie untrusted Input? Das ist eine Geschichte über Opera. Ja. Dann ein bisschen HTTP über X509 habe ich es mal getauft. Das ist auch was, was immer noch passiert, was auch immer noch funktioniert. Da geht es um Microsoft-Produkte, eine ganz lustige Geschichte. Und zum Schluss ja, also noch so ein kleines bisschen diese Debian-OpenSSL-Geschichte, das ist da hauptsächlich drin, weil das irgendwie. Die Euser Quest war irgendwie eine Woche, nachdem das irgendwie passiert ist. Da musste man natürlich dann, wenn man einen passenden Vortrag zu hat, noch ein bisschen was zu erzählen. Aber das sind vielleicht auch nochmal so die Sachen, die jetzt nicht so ganz so Mainstream sind. Deswegen ist es vielleicht auch noch interessant. Ja. Ja, Quick Intro to PKI. PKI sage ich jetzt schon die ganze Zeit, das ist mir schon so meinen Wortschatz übergegangen, dass ich gar nicht mehr merke, dass es eine Abkürzung ist. Public Key Infrastruktur. Da geht es darum, dass es irgendwelche CAs gibt, also Certificate Authorities, und die signieren irgendwelchen Leuten eben ein Binding zwischen einer Information, also irgendeinem Subject, irgendwie dieser Key gehört Person X oder der gehört zu Server XYZ und einem Public Key. Ja, X509 ist das Format für diesen irgendwie Block von signierten Daten einfach. Ja. Was da noch interessant ist, ist halt irgendwie, die CAs sind halt sozusagen der Vertrauensanker da, und man hat dann immer irgendwie diesen schönen Baum und am Ende sind da Zertifikate, die heißen dann irgendwie End-Entity-Zertifikate, das sind die wirklichen Zertifikate, die an Personen oder Server oder so ausgestellt werden. Wie sieht sowas aus? Das ist so ein typischer OpenSSL-Dump. Ja, da kann man halt sehen, ja, da gibt es irgendwie so ein Subject, das heißt eben irgendwie, dieses Zertifikat gehört irgendwie mir zum Beispiel. Und dann gibt es da einen Issuer, das ist eben die CA, die das ausgestellt hat. Und dann steckt da irgendwie ein Public Key drin, den habe ich da ein bisschen gekürzt, da steht quasi einfach der Key drin. Und das Interessante ist, da ist natürlich eine Signatur drüber, das ist die Signatur, die die CA macht, um zu sagen, okay, dieser Key gehört tatsächlich mir. Und da ist dann natürlich irgendwie immer noch ein Prozess involviert, wo überprüft werden muss, dass ich tatsächlich auch diesen Key besitze. Aber ich denke, das ist relativ klar. Ja, noch so am Rande, diese Subject und Issuer sind halt irgendwie X500-Namen. Das kommt noch so aus einer Zeit, wo alle noch dachten, man kriegt mal irgendwann so ein Global Directory hin. Naja, hat nicht so richtig funktioniert. Ja, das sah ja eigentlich relativ einfach aus, ja. Naja, gut, das war halt auch irgendwie die einfache Variante oder die vereinfachte Variante. So die echten Zertifikate, da gibt es etwas, das sich Extensions nennt. Und da steht dann halt noch aller möglicher Krams drin. Zum Beispiel Key Usage, da kann ich sagen, Dieses Zertifikat ist aber nur gültig für digitale Signaturen. Ich kann damit nicht verschlüsseln. Auch wenn ich technisch mit dem Key könnte, schränke ich sozusagen künstlich ein und sage, du darfst das aber nur für Signaturen verwenden und die Software muss dann halt prüfen, dass das wirklich auch nur so verwendet wurde. Extended Key Usage geht in die gleiche Richtung, ist nochmal, kannst du sagen, ich kann da jetzt irgendwie TLS Client Authentication machen oder TLS Server Authentication und irgendwie alles andere halt nicht oder so. Constraints sind eigentlich nochmal spezieller, kannst du sagen, okay, das ist ein CA-Zertifikat und das darf wirklich auch nur als CA-Zertifikat benutzt werden. Und andersrum sagen, dies ist eben gerade kein CA-Zertifikat, das darf ich auch nicht als CA-Zertifikat benutzen. Was steht noch so drin? CRL Distribution Points, also CRL Certificate Revocation List, wo ein quasi Sperrlisten, wo drin steht, folgende Zertifikate sind zurückgerufen, die bitte nicht mehr benutzen. Da kann man halt einfach URLs reinschreiben. Authority Information Access, da kann man sagen, mein CA-Zertifikat liegt an folgender Stelle. Wird nachher nochmal interessant, ist eine der interessanteren Extensions für irgendwie Unsinn anstellen mit X509-Zertifikaten. Subject Alternative Names kommen nachher auch nochmal, ist so eine Geschichte, kann man sagen. Ich habe zwar dieses Subject, das ist irgendwie der Name von dem Zertifikat, ich hätte da gerne aber noch anderen Namen. Also typisches Beispiel ist halt Webserver, der hat irgendwie einen irgendwie wirklichen physikalischen Hostnamen und dann hat er ganz viele Aliase, auf denen irgendwie HTTPS gesprochen wird und dann kann man die alle in Subject Alternative Names reinschreiben und dann funktioniert das auch. Das Nette daran ist irgendwie so auch für irgendwie Leute, die das irgendwie mal exploiten wollen, die sind natürlich irgendwie, oder der Großteil von denen hat irgendwie beliebige Länge. Also ich kann da ein Subject Alternative Name reinschreiben mit, weiß nicht, 100.000 Zeichen oder sowas. Das ist alles standardkonform. Ja. Ob die Software das dann wieder richtig passt, ist dann die andere Frage. Ja. Und ansonsten, ja, also irgendwie, es gibt Leute, die sagen irgendwie, PKI, it's not dead, just resting. Das ist irgendwie Peter Goodman, den ich auch sehr schätze, aber ich glaube, er hat da ein bisschen Unrecht. PKI ist halt wirklich überall. Also X509 irgendwie ist irgendwie in eurem Browser, in eurem Mail-Client mit S/MIME, irgendwie in eurer Office-Suite. Also nicht nur irgendwie Microsoft-Produkte, auch OpenOffice kann irgendwie Dokumentsignaturen und sowas und verifizieren. In den ganzen Routern mit IPsec, ERP, TLS, 8021X und so Geschichten. SCAP ist noch eine Geschichte, da werde ich morgen noch ein bisschen was zu erzählen, wen das interessiert. Das ist das Simple Certificate Enrollment Protokoll. Da kann man irgendwie sich Zertifikate ausstellen lassen, auch auf kleinen Embedded Devices und kann die dann auch wieder erneuern und so. Ja, und euch fallen wahrscheinlich auch noch irgendwie fünf, sechs andere Dinge ein, wo man irgendwie noch X509-Zertifikate irgendwie einem über den Weg laufen. Also ist schon mittlerweile irgendwie so eine Technologie, die einfach überall mal irgendwie drüber gekippt wurde. Ist ja auch ganz sinnvoll. Also gerade TLS oder sowas ist ja schon ganz nett, da kann man einfach mal irgendwie ein Klartextprotokoll nehmen, TLS drüber kippen und dann hat man zumindest eine sicherere Variante. Aber wie gesagt, es bringt halt auch irgendwie Probleme mit sich, weil man irgendwie immer subtile Probleme hat, die man vielleicht nicht bedenkt, wenn man da so X509-Zertifikate einbaut. Ja, soweit so ein bisschen zu der Einführung, worum es eigentlich geht, so ein bisschen der Hintergrund. Das erste, was ich gefunden habe, ist diese TLS-Client-Certificate-Geschichte. Das war, glaube ich, irgendwie Anfang des Jahres oder Ende letztes Jahres oder so habe ich das gefunden. Das ist die Idee, also ich teile das immer so ein bisschen auf in irgendwie Feature und Bug. Das Feature ist so ein bisschen, man kann TLS-Client-Zertifikate haben. Ist was, was irgendwie im Gegensatz zu dem ganzen anderen Rest, also TLS-Server-Authentifizierung, ja, benutze jeden Tag. TLS-Client-Zertifikate sind irgendwie noch nicht so am Fliegen. Also, weiß nicht, wer hat ein TLS-Client-Zertifikat in seinem Browser installiert? Oh, immerhin eine Handvoll, würde ich sagen. aber genau, also ich meine, ist eigentlich auch eine ganz nette Technologie. Deswegen haben die ganzen Browserhersteller auch gesagt, wir machen das mal auch so einfach wie möglich, dass wir da irgendwie Schlüssel erzeugen im Browser und auch die Installation, weil wir wollen natürlich eigentlich auch, dass das irgendwie mal deployed wird. Ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, das Problem ist halt an der Stelle, ja, wenn man halt das zu einfach macht, dann kann man es so einfach machen, dass der User das gar nicht mehr mitkriegt, dass er da jetzt irgendwie ein Client-Zertifikat installiert hat und dass er das auch benutzt und dass er insbesondere damit dann irgendwie private Informationen rausschickt. Ja, IE und Opera machen es richtig. sag mal, ausnahmsweise, also die kriegen ja nachher auch noch irgendwie ihr Fett weg, aber bei denen klappt das mal nicht so wie bei anderen Produkten. Was muss ich tun, um so ein TLS-Client-Zertifikat zu benutzen? Naja, ich habe irgendwie drei Schritte. Ich muss es erstmal requesten, also irgendwie einen Private Key erzeugen und einen Request an eine CA schicken. Dann muss ich es ausgestellt bekommen, das macht die CA, da habe ich eigentlich nichts mit zu tun. Dann muss ich es installieren und dann muss ich es benutzen. Ja, in IE zum Beispiel kann ich einfach relativ einfach so PKCS10 Zertifikatsrequests erstellen und irgendwo hinschicken. Aber ich kriege hier so eine lustige Warnung, die kann man wahrscheinlich von da hinten nicht lesen. Da steht, this website is requesting a new certificate on your behalf. You should only allow trusted websites to request a certificate for you. Do you want to request a certificate now? Und die Standardoption ist sogar auf Nein. Also das ist schon irgendwie eine relativ deutliche Warnung zu sagen, wenn das jetzt irgendwie aufpoppt, wenn man da gerade nichts macht mit irgendwie kleinen Zertifikaten, dann ist das natürlich irgendwie was, was der User vielleicht auch mal wegklicken würde, insbesondere wenn der Standard auf Nein steht. Bei der Installation ähnlich, da steht dann auch nochmal, this website is adding one or more certificates to this computer, allowing an untrusted website to update your certificates, is a security risk, yada, yada, yada. Und da auch wieder die Frage, willst du das jetzt wirklich installieren? Und auch hier die Standardantwort auf Nein. Also das ist eigentlich ganz ordentlich gelöst, sowohl bei der Request-Erzeugung schon, als auch bei der Installation nochmal zu sagen, das passiert sowieso so selten, da kommt nochmal eine Warnung davor. Das ist jetzt IE6 oder es ist zumindest auf XP. Auf Vista ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Da muss man irgendwie, wenn man die Webseite in den Trusted, wie heißen die? Trusted Zone oder irgend sowas hat. Ich kenne mich nicht so aus mit Windows, tut mir leid. Dann geht das, glaube ich, ohne das. Aber der Nachteil ist auch, es geht auch nicht, wenn man es eben nicht in den Trusted hat. Also da hat sich ein bisschen was getan an dem Interface. Vielleicht nicht unbedingt zum Besseren. Ja, wie sieht das sonst aus bei den restlichen Browsern? Also IE benutzt eben dieses PKCS10-Format. Das ist eigentlich auch so das Standardformat, was man sonst so benutzt, wenn man einen Zertifikatsrequest erstellt. Der ganze Rest, also so Firefox, Opera, Safari, Conqueror, glaube ich, auch benutzen SPKAC. Das hat Netscape irgendwann mal erfunden, irgendwie Signed Public Key and Challenge. Funktioniert vom Prinzip her genauso wie so ein PKCS10-Request, steht bloß kein Name drin. Also im PKCS10 kann ich auch wieder einen Namen, kann ich auch Extensions reintun. Also SPKAC ist so eine vereinfachte Variante von PKCS10 quasi. Ja, Opera generiert den Request auch, fragt zwar nach dem Master Passwort oder sowas, aber das ist was man ja vielleicht auch irgendwie aus anderen Situationen gewöhnt ist. Aber bei der Installation heißt es dann auch install this personal certificate chain in the database und da ist halt auch nichts ausgewählt und da stehen dann auch nochmal Details und so. Also da gibt es auch ein Pop-up, der einen vielleicht misstrauisch machen würde, wenn man das so zu sehen kriegt. Ja, wer hat es falsch gemacht? Firefox hat es falsch gemacht, ist mittlerweile gefixt, aber war schon auch eine ganze Weile halt nicht gefixt. Wie funktioniert das da? Ja, die Key Generation, wenn ich da jetzt so einen Schlüssel erzeuge, da kommt so ein Mini-Dialog, wo steht irgendwie, sehen wir gleich. Und die Installation bei Firefox 1.5 ist komplett silent, also das ist auch echt, wenn man irgendwie so Interfaces baut, irgendwie für PKIs, ist es auch eher störend, dass man irgendwie sagt, irgendwie, da ist der Link, wo du dein Zertifikat installieren kannst und dann kannst du draufklicken und dann wird das Zertifikat installiert, der User kriegt aber genau gar nichts mit. Das ist sowieso ein bisschen annoying. Bei Firefox 2 kriegt man wenigstens noch so einen Dialog, da steht irgendwie, ja, du hast jetzt Zertifikat installiert, mach doch mal eine Backup-Copy davon, weil sonst könnte es ja irgendwie verloren gehen oder so. Aber auch vielleicht eher verwirrend, wenn Leute nicht wissen, was überhaupt ein Zertifikat ist und so. Also der Dialog sieht irgendwie so aus und der braucht auch ungefähr so lange. Also da steht zwar irgendwie Key Generation Progress, this may take a few minutes, aber da braucht man schon richtig, richtig, richtig alte Hardware, damit das mal ein paar Minuten dauert. Genau, und das hier ist der Dialog. Na, jetzt habe ich ihn übersprungen, aber das andere war der Dialog, dass das Zertifikat installiert wurde. Beziehungsweise Ja, also das ist schon mal alles irgendwie suboptimal. Aber das echte Problem war irgendwie da oben. Da steht nämlich, wenn eine Website requests a certificate, select one automatically. Wenn man halt nur eins hat, sozusagen, wenn man nicht die 5 Leute ist im Raum, die irgendwie sowieso schon eins installiert haben, dann sucht er sich halt sozusagen automatisch eins aus und das ist sowieso nur eins, was man hat. Und dann sucht er sich natürlich immer das aus, was man da jetzt irgendwie installiert hat. Das ist wie gesagt mittlerweile gefixt, in Firefox 3 sowieso, aber auch in Firefox 2 wurde das dann irgendwann, ich habe das Datum jetzt vergessen, wurde es irgendwann gefixt, gibt es auch ein passendes Advisory zu. Das Lustige ist, ja, auf Safari, auf dem Mac funktioniert es immer noch. Ja, das hat irgendwie Ralf Philipp Weinmann, auch hier von der TU, kennt vielleicht der ein oder andere rausgefunden, hat mir eine Mail geschrieben, dass das funktioniert. Als ich das erste Mal funktioniert hat, probiert hatte, irgendwie hat das mit der Installation irgendwie gar nicht geklappt. Also irgendwas haben sie da dann kaputt gefixt, sodass das jetzt klappt. Ja, Apple ist benachrichtigt seit irgendwie Mitte des Jahres oder so. Also ja, seit der EuSec West quasi, kurz vor der EuSec West habe ich ihnen dann nochmal gesagt, irgendwie, ihr habt da auch dieses Problem. Habe relativ schnell eine Antwort bekommen, ja, wissen wir. Soweit ich weiß, ist es aber nicht gefixt. Also ich habe es schon eine Weile nicht mehr ausprobiert, aber in den passenden Advisories habe ich nichts dazu gelesen. Also da kommt dann zwar irgendwie ein Keychain hoch oder sowas und dann sieht man, dass auch ein Zertifikat installiert ist, aber also ich glaube, irgendwie Leute, die nicht wissen, was ein Zertifikat ist, werden das einfach ignorieren. Ja, genau. Wer es ausprobieren will, genau, da kann man insbesondere, wenn jemand irgendwie einen Safari auf dem Mac hat, kann er das ja gerade mal ausprobieren, mir sagen, ob es immer noch funktioniert. Da gibt es so ein Proof of Concept unter folgender URL. Die Folien sind auch im Fahrplan verlinkt, wer das jetzt irgendwie nicht abschreiben will. Ja, genau. Soweit dazu. Also, dass es bei Safari noch funktioniert, ist vielleicht noch ganz interessant. Da kann man halt irgendwie lustige Sachen mit anstellen. Also die Idee ist dann quasi, wie würde ich das exploiten? Ich würde natürlich irgendwie so ein Zertifikat generieren, wo irgendwelche Informationen drinstehen, die zu dem User irgendwie den User mir identifizieren. Und das Spannende ist natürlich, dass ich dieses TLS-Client-Zertifikat nicht nur auf einer Seite benutzen kann. Deswegen im Titel stand auch was von Cross-Domain-Cookies. Cookies sind ja halt irgendwie auf eine Domain restriktiert. Nur TLS-Client-Zertifikate kann halt jeder anfordern, der will. Und damit kann ich halt sozusagen Cross-Domain-Tracking machen, indem ich sage, oh, das ist der Mensch mit dem Client-Zertifikat, was ich auf der anderen Domain ausgestellt habe. Ja, genau, das ist die Geschichte mit dem Missing Hostname Binded, mit den Subject Alternative Names. Da gibt es eine Live-Demo, die, wenn jemand noch einen Firefox 2 hat oder so, kann er das mal ausprobieren. Ansonsten, wie gesagt, mit Firefox 3 ist das mittlerweile einigermaßen langweilig. Ja, da hätte irgendwas auffallen können, vielleicht. Naja. Also da ist halt irgendwie so ein Untrusted-Zertifikat, kommt irgendwie das typische Pop-up hoch, irgendwie willst du nicht trotzdem. Aber ist ja eigentlich auch egal. Also ich meine, die Warnungen sind wir gewöhnt und wenn es jetzt nicht gerade um Online-Banking geht, sondern wenn es irgendwie das Mailinglistenarchiv X ist, dann ist mir das ja eigentlich auch wurscht, dass es ein Untrusted-Zertifikat hat. Ja? Ich meine, ich will ja sowieso nur den Inhalt sehen, dann klicke ich da ja irgendwie trotzdem, ist in Ordnung. Können wir uns anschauen. Ich weiß, dass ich da jetzt vielleicht keine irgendwie Kreditkartendaten eingeben sollte, aber wenn es mir nur darum geht, irgendwelche Informationen rauszusuchen, ist ja eigentlich wurscht. Ja, jetzt ist die Frage sozusagen für die Leute, die das irgendwie mal angeschaut haben. Da ist aber noch mehr. Da gibt es nämlich ein Subject Alternative Name und der heißt hier Stern. Ja, also das sind irgendwie mehrere Probleme auf einmal. Ja, kommen wir, glaube ich, gleich zu. Ich sehe leider keine Folien mehr auf meinem Rechner, deswegen muss ich da so ein bisschen improvisieren. Genau, also was ist das Feature? Naja, ich kann so Wildcard-Matching machen. Das ist für Leute, die irgendwie nicht irgendwie jedes Mal, wenn sie noch eine neue Subdomain haben, ein neues Zertifikat ausstellen wollen mit neuen Subject Alternative Names, kann ich immer reinschreiben, stern.signups.de und dann sind das halt alle Zertifikate unter signups.de. Das heißt, das ist eigentlich ein Feature, weil das ist schon ganz praktisch. Ja? Da muss ich nicht ständig neue Zertifikate ausstellen. Das ist sowieso, was da oben steht, Waiting for Server Name Indication Support. Das ist sowieso halt so eine Krücke, diese Subject Alternative Name Geschichte, die damit zusammenhängt, also jetzt bei HTTPS, dass ich das Problem habe, dass ich eben nicht bei dem HTTPS vorher sagen kann, ich will mit folgendem Server reden, so wie ich das bei HTTP 1.1 machen kann. Das geht halt bei TLS nur eben mit dieser Server Name Indication, das ist relativ neu, das ist erst so am Kommen. Da ist noch so ein Feature, eben dieses, ja, ich kann da so ein Untrusted-Zertifikat einfach mal temporär akzeptieren, kann sagen, ist in Ordnung, interessiert mich gerade nicht, ich will einfach nur den Inhalt sehen. Wie gesagt, ist auch ein Feature, weil gibt genug Untrusted-Zertifikate, aber auch gibt genug Untrusted-Zertifikate, wo einfach nur Informationen dahinter stehen und wo ich jetzt nicht irgendwie meine Kreditkartendaten eingeben will. Und da habe ich trotzdem sozusagen Transport Security. Also ist ja in Ordnung, kann ich haben wollen. Ist ja bei Firefox 3 auch deutlich schwieriger geworden, das temporär zu akzeptieren. Das war ja früher schon noch deutlich einfacher zum Beispiel. Ja, was sind die Bugs? Also ich kriege halt bei dieser Anzeige irgendwie, ich will irgendwie mich mit der Seite verbinden, kriege ich halt nur das Subject angezeigt. Die Subject Alternative Names fallen da halt komplett unter den Tisch. Und die Wildcard Stern matcht irgendwie alles. Das war eigentlich auch nicht so gedacht. Im Standard steht es auch anders drin. Die Browserhersteller haben trotzdem mal beschlossen, wir matchen das mal, weil ist ja alles viel einfacher. Da kann man auch so lustige Man-in-the-Middle-Proxys machen. Also es gibt auch irgendwie Leute, die verkaufen einem so ein irgendwie SSL-Proxy, der hat eben so ein Sternzertifikat. Der matcht dann halt alle Webseiten, der kann den SSL-Traffic aufmachen und irgendwie den SSL-Traffic irgendwie anschauen. Kann auch gut sein, dass sozusagen die Motivation daher kommt. Das ist auch was, in Firefox 3, soweit ich weiß, gefixt wurde. Da gab es auch die Diskussion, während es 3 noch nicht gab, dass wir das irgendwie langsam mal abstellen müssen, weil das irgendwie Unsinn ist. Und die Geschichte ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich vertraue diesem Zertifikat, dann ist diese Entscheidung eben nicht nur an den Namen gebunden, mit dem ich mich connected habe, sondern ich vertraue jetzt dem Zertifikat, egal was da drin steht und eben nicht nur für irgendwie genau diesen Server. Das ist irgendwie auch die Geschichte, die auch gefixt wurde. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache zu sagen, wenn ich das jetzt akzeptiere, akzeptiere ich das ja erstmal nur für diese Verbindung. Ich will das jetzt nicht irgendwie für alles akzeptieren. War irgendwie schon kaputt in einigen Browsern, also ich sag mal, hauptsächlich geht es da auch wieder um Firefox, habe ich schon gesagt, also wenn man irgendwie das Zertifikat akzeptiert, dann für diese Session habe ich halt ein Zertifikat, was mal für alles gilt, also auch für eure Online-Banking-Site oder für Gmail oder was auch immer. Praktisch für Man-in-the-Middle-Attacks. Kann man halt einfach sagen, dann nehmen wir halt diese Seite hier und spiegeln die hier einfach und greifen mal alles ab, was die Leute da so eingeben oder was da durch die Gegend fliegt. Das ist ganz lustig. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Research, sondern das kommt von Nils Dödmann, der hat auf seiner To-Do-List Find a Braindead Major Browser Accredited CA, which signs my certificate request with hidden TLD Subject Altname, take over the Internet. Fand ich ganz nett. Also so zu sagen, wenn man auch noch irgendwie eine CA findet, die einem das signiert und es gibt irgendwie, weiß nicht wie viele hunderte kommerzielle CAs, die in den Browsern installiert sind, ob man da nicht vielleicht sogar eine findet, die das irgendwie übersehen würde, da würde ich nicht drauf wetten. Nils Tödmann und Co. Haben das irgendwie in 2004 reported, Mozilla. Gefixt wurde es halt eben irgendwie in 2008. Und zwar eigentlich auch nur, weil er nochmal gesagt hat, das Problem existiert immer noch und es mal irgendwie auf Full Disclosure gepostet hat und nicht nur im Mozilla Bugtracker versauerte. Da gibt es auch eine Testseite, die ist eben auch von Nils Tödmann, da kann man das nochmal nachvollziehen. Das ist, wie gesagt, eigentlich nur noch interessant, wenn man noch einen Firefox 2 hat oder noch kleiner. Jetzt haben wir mal genug auf Firefox irgendwie rumgehackt, jetzt ist mal Opera dran. Jetzt geht es darum, steht denn in den Zertifikaten wirklich drin? Jetzt kommen wir wieder zu der Geschichte. Das Feature habe ich vorhin schon erzählt. Die Subject Alternative Names können irgendwie beliebig lang sein. ist so ein Feature, wo man sich sagen kann, naja, also hätte man vielleicht auch irgendwie limitieren können. Aber ist ein valides Feature, kann man sagen. Na gut, will man halt haben, ist halt so. Der Bug, ja, wenn man dann halt irgendwie trotzdem denkt, die sind aber immer kleiner als x, ja, dann kann man nur Ilya zitieren, der sagt irgendwie, the 90s called, they want their bugs back. Also, ja, ist halt so ein wirklich so ein 90er-Bug, aber es tun Leute, ja. In diesem Fall Opera. Ja, kann man hier irgendwie vielleicht sehen, naja, ist ein bisschen klein, kann man vielleicht nachlesen. Also wenn man da irgendwie ein Subject Alternative Name draufschmeißt, der irgendwie lang ist und ganz viele A's enthält, dann landen die da irgendwo im Heap und dann crasht Opera und naja, wenn man irgendwie besser Heap Buffer Overflows oder Heap Buffer Overflow Exploits schreiben kann als ich, der das irgendwie nicht täglich macht, dann kann man natürlich da auch irgendwie Arbitrary Code Execution mitbekommen. Ja, und Release Cycles irgendwie, also Opera gibt es ja nicht nur auf dem Desktop, da war das, sagen wir mal, einigermaßen schnell gefixt, hat auch so ein paar Monate gedauert, war dann irgendwie Dezember letztes Jahr oder so. Ja, aber die haben halt nicht nur einen Desktop-Browser, sondern die haben es auch irgendwie für irgendwelche lustigen mobilen Devices und sie haben es für die Wii und so. Und ja, die Release-Cycles für das sind halt irgendwie nochmal viel, 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 viel schlechter. Das heißt, das hat sich echt hingezogen. Ja, genau, hier steht auch nochmal die Timeline. Also reported habe ich es am 5. Oktober. Das muss eigentlich 2008 heißen, nicht 2007. Nee, umgekehrt. Das muss 2007 heißen, das andere muss auch 2007 heißen. Ja, auf dem Desktop haben sie es gefixt Mitte Dezember. Ja, es ist in Ordnung, sag ich mal. Braucht halt ein bisschen und so, ja. Ja, genau. Opera hat halt auch irgendwie diese lustigen, die haben auch irgendwie 10 Namen, diese ganzen Browser. Ich verstehe auch nie so genau, was ist. Das weiß Colin wahrscheinlich besser. Also Mini, Mobile, Devices etc. Ja, das haben sie dann wohl so ungefähr zur Eusec West, also die war irgendwie im Mai diesen Jahres gefixt. Sie wollten mir auch immer noch nicht erzählen, für was sie es denn jetzt gefixt haben. Sie wollten mir auch immer noch nicht zwischendurch erzählen, für was es denn noch exploitable ist, als sie gesagt haben, jetzt haben wir es für den Desktop gefixt, aber für den Rest noch nicht. Ja, insbesondere ist das wohl gefixt für alles bis auf die Wii, wenn ich das richtig verstanden habe. Also da gab es so Andeutungen, dass es auf einer Plattform immer noch nicht gefixt ist. Und naja, ich nehme mal stark an, dass es die Wii ist. Also wer eine Wii hat, kann es ja mal ausprobieren. Ich kann da gerne auch irgendwie behilflich sein, falls jemand ein passendes Zertifikat braucht. Ja, soweit zu Opera. Jetzt kommen wir zu einer interessanten Sache, die auch tatsächlich immer noch funktioniert. Das ist diese Geschichte mit HTTP über X509. Da ist die Idee, ich habe irgendwie diese lustigen X509-Extensions. Da ist das Feature irgendwie, ich kann da reinschreiben, mein Ausstellerzertifikat liegt an folgender URL. Ja, praktische Sache eigentlich. Ja, der Bug ist natürlich irgendwie, wenn ich dann hergehe und irgendwie diese Zertifikate irgendwie hole, ohne irgendwie irgendwas zu verifizieren, kann ich sie halt von überall holen. Ja, da so ein bisschen, was gibt es denn alles, wo kann man irgendwie URLs reinschreiben in Extensions? In erstaunlich viel, also gibt irgendwie etliche Extensions, wo drin steht, ja, jetzt kannst du da irgendwie eine URL reinschreiben, dann passiert vielleicht irgendwas damit. CRL Distribution Point ist so ein typischer Kandidat, also da steht halt drin, die Certificate Revocation List für dieses Zertifikat findest du an folgender URL, da kannst du es runterladen, kannst prüfen, ist das Zertifikat vielleicht ungültig. Praktische Sache. CPS-Pointer ist eher esoterisch, da steht drin, irgendwie, da ist das Certificate Practice Statement, da wird halt beschrieben, wie betreibe ich die CA, was für Regeln hat die. Das ist eher was irgendwie, na ich sag mal, wo Leute manuell hingehen können und sagen, okay, dann lese ich mal dieses Dokument durch, aber ich kenne keine Software, die das irgendwie automatisch fetcht. OCSP-Server ist auch noch so ein Punkt, ist quasi CRL in Online, also Online Certificate Status Protocol, da kann man online anfragen, ich habe hier dieses Zertifikat mit der Seriennummer X von der CAY, ist das denn noch gültig? Und dann sagt der Server einem live sozusagen, ja, ist noch oder ist halt nicht mehr. Ja, es ist auch so ein Kandidat, da steht halt eben auch eine URL drin, funktioniert auch über HTTP. Und jetzt kommt der interessante Teil, das ist eben diese Authority Information Access. Ich sage da jetzt nur noch AIA, weil Authority Information Access ist echt, echt zu lang. CA Issuers Extension, das ist eben genau die, wo steht, oh, und mein CA-Zertifikat liegt an folgender Stelle. Ja, warum ist es ein sinnvolles Feature? Naja, ich habe meistens in so einer PKI nicht nur eine Ebene, sondern eine CA, die irgendwas ausstellt. Das ist vielleicht eher so, sagen wir mal, so im Heimbetrieb ist das ganz sinnvoll, wenn man nur so eine CA hat oder sowas. Aber ich sag mal so, im Enterprise-Umfeld oder sowas hat man meistens irgendwie mehrstufige CAs, wo man halt eine Root-CA hat, die so eine Intermediate-CA signiert und die Intermediate-CA signiert dann wieder Entity-Zertifikate. Oder halt noch beliebige Ebenen mehr, wenn man da irgendwie Spaß dran hat. Wird natürlich auch immer komplexer. Und dann ist natürlich die Frage, wie mache ich das mit den Intermediate-CA-Zertifikaten? Weil also die Idee ist natürlich dann irgendwie zu sagen, wie dieses Root-CA-Zertifikat, das läuft auch irgendwie länger. Das kann ich einmal verteilen und dann sollten alle irgendwie dem vertrauen. Und dann will ich ja vielleicht nicht die Intermediate-CA-Zertifikate verteilen, die irgendwie kürzer gehen. Das ist halt immer irgendwie mit Aufwand verbunden, je nachdem, wie die Verteilung so aussieht. Also wenn ich das jetzt irgendwie auf allen Desktop-Rechnern installieren will, zum Beispiel in so einem großen Unternehmen, ist das halt schon relativ nervig. Ja, und da gibt es halt quasi irgendwie zwei triviale Varianten. Das ist irgendwie entweder ich schicke halt irgendwie als Certificate Holder immer mein CA-Zertifikat mit. Das ist so das, was man typischerweise bei einem Webserver TLS machen würde. Sagt man halt, man konfiguriert einfach dieses Intermediate-CA-Zertifikat. Das ist halt einfacher, weil man es nicht auf jedem Client konfigurieren muss, sondern nur auf jedem Server. Und schickt das mit und dann kann der Client natürlich irgendwie diese drei Zertifikate nehmen, kann sagen, oh, okay, Cat ist in Ordnung, passt. Die Alternative, na, ich glaube, jetzt geht er gar nicht mehr weiter. Ich liebe meinen Mac. Vielleicht reagiert er ja noch auf was anderes. Ah, toll, ich kann zumindest noch mit der Tastatur arbeiten. Die Alternative ist sozusagen andersrum. Das heißt, wenn ich jetzt das Zertifikat verifizieren will, dann schicke ich eben, na, das war jetzt falsch rum erklärt, glaube ich. Denkt euch die Bilder andersrum. Also die Idee ist, ich habe das Intermediate-Zertifikat irgendwie vorliegen und kann das natürlich dann auch prüfen. Aber das hat eben, wie gesagt, dieses Deployment-Problem so ein bisschen. Ja, und die schicke Alternative ist halt zu sagen, naja, ich schreibe einfach in dieses Entity-Zertifikat rein, das Issuer-Zertifikat liegt an folgender URL. Ja, dann kann ich das als, wenn ich das verifizieren will, kann ich das runterladen. Das Root-CA-Zertifikat habe ich installiert, dann sehe ich, okay, die Kette passt. Deswegen ist es eigentlich ein ganz nettes Feature. Ja, es hat halt nur irgendwie ein kleines Problem. Ja, das Interessante an der Stelle ist, also das ist irgendwie auch wirklich in dem RFC dokumentiert, dass es das gibt und wie man das machen kann. Und Microsoft ist irgendwie der Einzige, der gerade irgendwie den RFC implementiert, was ja vielleicht eher irgendwie überraschend ist. Ja, habe ich jetzt glaube ich schon ein bisschen gesagt. Also die URI, die man da reinschreiben kann, ist natürlich irgendwie komplett kontrolliert von demjenigen, der das irgendwie angreifen will. Das Lustige ist halt natürlich auch, wenn ich das Zertifikat verifizieren will, was ich ja machen will, wenn ich zum Beispiel eine Verbindung aufbaue oder sowas, oder machen muss, wenn ich eine sichere Verbindung aufbauen will, dann muss ich das tun an der Stelle. Es bleibt keine Alternative. Ja, also ich kann es nicht anders überprüfen, weil ich habe das Intermediate-CA-Zertifikat nicht und ich weiß nur, das ist an folgender Stelle. Ja, also das ist wie gesagt eben halt nicht unbedingt, sagen wir mal, das kann man jetzt nicht auf Microsoft schieben, dass sie da den RFC implementieren, aber das ist tatsächlich wirklich ein Bug in dem RFC selbst, dass man zumindest nicht mal sagt, irgendwie hier Security Considerations, da steht halt drin, macht euch Gedanken darüber, da kann jemand irgendwie beliebigen Krams reinschreiben, das wird halt komplett unter den Tisch gekehrt einfach. Ja, wie gesagt, also irgendwie so viele Leute haben es nicht implementiert, also eigentlich ist die einzige Implementation, die ich kenne, die von Microsoft in ihrer Krypto-API. Ja, und wer ist denn wirklich betroffen? Ja, das Interessante ist halt irgendwie Outlook, beziehungsweise Windows Live Mail. Da ist immer die interessante Frage, die immer in den Security-Feld aufkommt, funktioniert es auch unter Vista? Ja, funktioniert auch unter Vista. Also Windows Mail ist irgendwie der Mail-Client von Vista, funktioniert out of the box. Da ist die Idee S-MIME an der Stelle, also gesicherte E-Mail. Da kann man Zertifikate mitschicken. Ja, und da kann man durch Zertifikate mitschicken, in denen steht, hier, mein CA-Issuer ist an folgender URL. Und da kann ich dann halt beliebigen Quatsch reinschreiben. Was auch betroffen ist, vielleicht nicht ganz so spannend, weil man da vielleicht eh nochmal drauf schaut, bevor man irgendwie so ein Office-Dokument öffnet, ist Office 2007. Das heißt, da kann ich irgendwie Office-Signaturen machen, also Dokumentsignaturen machen. Und da kann ich natürlich auch Zertifikate verwenden, die irgendwie lustige URLs drin haben. Ja, was passiert damit? Was kann ich damit anstellen? Naja, so für S-MIME kann ich erstmal sagen, was ganz lustig ist vielleicht, wenn ich Spammer bin, kann ich sagen, na, können wir mal testen, ob meine Mail tatsächlich irgendwie auf so einem Endsystem ankommt, weil ich muss da nur draufklicken und dann wird der HTTP-Request geschickt und ja, wenn ich halt weiß, dass da jemand irgendwie, dass da ein HTTP-Request kam, weiß ich, okay, genau diese Mail hat den Spam-Filter wirklich passiert und ist auch wirklich in einem Endsystem aufgeschlagen. Ja, ich kann natürlich auch sagen einfach, hey, das hat jemand geöffnet, jetzt weiß ich, der hat das geöffnet. Praktische Sache. Ich habe natürlich auch dessen IP, was ich vielleicht vorher nicht hatte. Das heißt, auch gerade so als Spammer kann ich sagen, hier mache ich Geolocation, dann weiß ich hier, der sitzt in Darmstadt, kann ich dem lustige Werbung von Firmen aus Darmstadt schicken. Würde vielleicht viel, viel besser funktionieren als irgendwie Werbung für irgendwie, weiß nicht, Viagra aus USA oder so. Ja, also Geolocation ist natürlich auch ganz lustig. Mit den Office 2007 Dokumenten, ja, weiß ich eben auch, wer das geöffnet, wann, wie oft, also jedes Mal, wenn ich es wieder öffne, kommt wieder noch ein neuer Request. Ja, und ganz allgemein, naja, ich kann halt irgendwie auch jeden Server erreichen, den der Client da erreichen kann. Das ist natürlich insbesondere interessant, wenn der irgendwo hinter einer Firewall sitzt und ich weiß irgendwie, hier, da ist so eine interne Web-Applikation, die ist broken, aber macht sich ja keine Gedanken drüber, man muss ja internes Netz und so, ja, es ist ja alles sicher und so. Und wenn ich da sozusagen so einen One-Shot-Exploit habe, mit dem ich einfach nur eine URL aufrufen muss, kann ich natürlich damit auch irgendwie interne Systeme kompromittieren. Ja, was gibt es noch so? Was wäre noch interessant, sich mal anzuschauen? Ja, andere S-MIME-Clients oder S-MIME-Gateways. S-MIME-Gateways wäre natürlich nochmal viel interessanter, weil man damit es automatisieren könnte. Also im Moment müsste man halt, wenn man jetzt irgendwie das automatisieren wollte, würde man irgendjemand irgendwie 100.000 Mails schicken, der würde er vielleicht dann doch irgendwie nicht auf jede einzelne klicken oder so, sondern immer alle gleichzeitig löschen. So ein Gateway macht das natürlich irgendwie auf so einer Borderseite, ist meistens halt dann entsprechend auch irgendwie in beiden Netzen oder so. Wäre immer ganz spannend. Ich habe nur leider irgendwie nicht so wirklich welche zum Testen. Also falls jemand irgendwo in der Firma sitzt, die ein S-MIME-Gateway verwendet, sprecht mich an, würde das gerne mal testen. IPsec wäre natürlich auch super spannend, auch aus dem Automatisierungsaspekt kann ich natürlich einfach mal irgendwie Pakete draufwerfen. Ist natürlich auch offen, muss auch mein Zertifikat verifizieren, weil genau das ist die Aufgabe von der Kiste. Ich habe da mal ein bisschen was getestet mit so einem Windows 2003 Server. Und mit einer Cisco ASA, da passiert einfach nichts. Also das ist das typische Problem. Na gut, die implementieren den RFC halt nicht und dann funktioniert es nicht. TLS-Client-Zertifikate, also quasi andere Richtung zu sagen, wir greifen halt jetzt irgendwie so einen Webserver an, war irgendwie auch unerfolgreich. Ja, glaube ich noch nicht, dass es funktioniert. Also bei den ganzen Open-Source-Dingern, die implementieren das sowieso alle nicht. IRS habe ich nicht platt gekriegt damit, bleibt nicht mehr so richtig viel übrig, würde ich sagen. ERP-TLS wäre auch ganz lustig, geht also ein bisschen in die gleiche Richtung wie bei IPsec. Ist halt auch irgendwie so, ich habe da dieses ungesicherte Netzwerk, muss mich da über ERP-TLS authentifizieren. Dann müssen die genau mein Zertifikat prüfen, weil das ist die Aufgabe von dem Ding, mich zu authentifizieren. Smartcard-Lockern wäre auch so eine ganz lustige Geschichte, einfach so am Rande, so irgendwie steckt da meine Smartcard rein, da ist ein Zertifikat drauf. Das macht ein HTTP-Request vom Rechner des Kollegen aus oder so. Ich meine, ist jetzt nichts, wo man irgendwie vielleicht an der Tür eine Smartcard hat, ist irgendwie, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Aber wäre ganz lustig, hat unter Windows auch leider nicht funktioniert. Wäre ganz lustig gewesen. Ja, und natürlich irgendwie alles, was euch noch so einfällt, wo man irgendwie Zertifikate verwendet, könnte natürlich irgendwie potenziell betroffen sein. Ja, wo gibt es noch so ähnliches Zeugs? Ja, das ist was im Moment auch irgendwie noch ein bisschen diskutiert wurde, ist relativ neu. Diese Client Certificate URL Extension, da kann ich sagen, das ist so für irgendwelche Mobile Devices gedacht, wo halt irgendwie die wenig Speicher haben, zu wenig Speicher, um ihr eigenes Zertifikat zu speichern und einfach nur sagen, übrigens hier, ich will Client Authentication machen, aber mein Client Zertifikat kann ich dir jetzt nicht mitliefern, weil dazu habe ich nicht genug Speicher. Das ist an folgender URL. Und da geht dann der Server hin und fetcht das Zertifikat. Ja, auch nicht so die tolle Idee. OCSP Service Locator geht in so eine ähnliche Richtung. Ich gehe zu einem OCSP Server und sage, ich will aber irgendwie ein folgendes Zertifikat irgendwie und hätte da gerne irgendwie einen anderen OCSP Server. Und da kann ich eben auch irgendwie URLs reinschreiben. Logotypes ist irgendwie sowas komplett Krudes. Das ist irgendwie so eine Spezifikation, da kann ich irgendwie Logos und quasi so verwandte Dinge wie Logos in X509-Zertifikate reinhauen. Und da gibt es auch die Möglichkeit, einfach sozusagen das Image in das Zertifikat selbst reinzutun. Das macht das Zertifikat natürlich irgendwie viel größer. Oder aber ich sage einfach, ja, dieses Logo, das ist unter folgender URL, hol dir das mal ab. Aber gut, das ist natürlich eher obskur, also ich kenne da auch keine Implementierung von. Aber auch da gibt es, hat sich halt auch keiner Gedanken drüber gemacht. Auch ganz spannend, irgendwie geht in die gleiche Richtung, eben halt nicht Logos reinzutun, sondern irgendwie Biometrie-Templates oder Biometrie-Daten sagen, hier, wo da ist irgendwie dein Gesicht in deinem kleinen Zertifikat, gleiche Maschine irgendwie sagen, ja, entweder halt hier JPEG in dem Zertifikat oder aber Biometrie-Daten sind dann folgende URL, geh es holen, ja, gleiche Ecke. Ich habe jetzt leider nicht mehr in meinen Notizen steht noch irgendwie, wer sich darüber Gedanken gemacht hat. Es war, glaube ich, einer von denen, hatte mal irgendwie in den Security Considerations grob was aufgelistet. Das ging aber eher so in die Richtung, man kann dann mitkriegen, wenn Leute irgendwie diese, ich glaube, das war die Logotypes-Geschichte, wenn Leute diese Logos fetchen und dann kann man da irgendwie private Informationen rauslesen, dadurch, dass sie fetchen. Also ging schon in die richtige Richtung, haben aber noch nicht so ganz verstanden, was das Problem ist. Ja, wie schalte ich es ab? Naja, wir können auf Microsoft warten, bis sie es fixen. Da kommt die nette Geschichte irgendwie, ich habe das natürlich auch reported und sie haben gesagt, ja, schauen wir uns mal an. Ich habe ihnen dann auch so ein Beispiel-Mail geschickt mit so einem Beispiel-Zertifikat, was einfach irgendwie eine HTTP-URL auf meinem Server hatte. Sie haben dann angefangen mit genau dieser Mail zu testen, war ganz lustig, sah man dann plötzlich irgendwie in seinem Webserver-Log irgendwie so ganz viele Requests aus dem Microsoft-Netz mit verschiedensten Krypto-API-Versionen. Halte ich nicht so für sonderlich professionell. Ich würde mir ja mein eigenes Zertifikat ausstellen, wenn ich sowas testen wollte. Aber na gut, kann man tun. ja, und dann haben sie sich irgendwie nicht mehr gemeldet. Also auch noch lustig an der Geschichte, oder naja, so semi-lustig, also eigentlich ist es gar nicht so wirklich lustig, war, ich habe ihnen natürlich da irgendwie auch erstmal eine verschlüsselte Mail geschickt mit dem Advisory, habe da auch relativ flott eine Antwort drauf bekommen, so in ein paar Stunden. Mit dem, ja, vielen Dank, ja, deine Case-Nummer ist jetzt so und dein Case-Manager ist der und der, wir kümmern uns drum und einem Full-Quote meiner Mail und das Ganze habe ich unverschlüsselt zurückbekommen. Also, ja, man sagt ja tatsächlich, bei Microsoft hat sich einiges getan, was Security angeht, vielleicht wirklich in dem Development-Prozess, aber in dem Reporting-Prozess, also das fand ich wirklich ziemlich unprofessionell. Und da steht dann auch wirklich nur drin, dein Case-Manager ist Geoff und da steht kein Name und keine neue Kontaktadresse, du musst immer noch an secure@microsoft.com schicken, also ja, da wäre noch einiges zu tun. Und wie gesagt, also die haben gesagt, sie testen es, sie haben es auch getestet, also ich nehme an, dass sie wissen, dass es funktioniert, weil ich habe gesehen, dass die Requests bei mir aufgeschlagen sind. Sie haben sich auf meine Nachfragen, wann sie es fixen, nicht gemeldet, dann habe ich es irgendwann öffentlich reported. Sie haben mir eine Einladung für die Black Hat Security Appreciation Party geschickt, war leider nicht da, aber gefixt haben sie es immer noch nicht. Ich hätte ja lieber, dass sie es fixen, statt dass sie mir irgendwie lustige Einladungen schicken. Ja, die Alternative ist so ein bisschen, ich kann natürlich irgendwie Firewalls, Proxys etc. irgendwie so konfigurieren, dass sie das nicht weiterleiten. Da ist die gute Nachricht, weiß nicht, ob es hier steht, glaube nein. Also die gute Nachricht ist, die benutzen immer den gleichen User-Agent. Also da steht dann irgendwie Microsoft Crypto API / Versionsnummer oder sowas. Da kann man natürlich drauf filtern, kann sagen, nee, die leiten wir jetzt mal nicht mehr weiter auf dem Proxy oder so. Also kann man ganz gut machen. Genau, Proof of Concepts. Auch da gibt es irgendwie lustige Proof of Concepts. Da gibt es irgendwie diese E-Mail-Adresse, da kann man eine Mail hinschicken. Dann kriegt man eben eine passend signierte Antwort zurück mit einem Identifier. Und kann dann auf einen Link klicken, der einem sagt, ob denn bei mir wieder was angekommen ist. Alles ganz lustig, kann man mal ausprobieren, wenn man Spaß dran hat. Und ein Office-Dokument gibt es auch, das kann man einfach runterladen. Das ist alles irgendwie, alles die gleiche URL, aber da kann man dann mal nachgucken, sozusagen, wer hat das als letzter geöffnet. Weil das mit dem irgendwie da ein signiertes Dokument erzeugen, was irgendwie userspezifisch ist, war da ein bisschen fummelig, da habe ich mir dann nicht die Mühe gemacht. Ja, Genau, Debian und OpenSSL, gut, ich meine, das ist jetzt nicht mehr brandneu. Die Folien sind, wie gesagt, irgendwie von der Woche danach. Das ist irgendwie, der Titel ist halt No Need to Break It If the Vendor Already Broke It. Also da braucht man sich halt gar nicht mehr anstrengen, wenn man es irgendwie schon kaputt gemacht gekriegt hat von irgendwie außen. Ja, kann man wahrscheinlich einen kompletten Talk drüber machen. Haben ja auch schon Leute in der Zwischenzeit mal gemacht. Das war wirklich sozusagen noch ganz neu und da haben wir dann natürlich auch gleich mal irgendwie, weil das da so irgendwie unser Job ist, mal drauf geschaut. Wir haben natürlich erstmal gesagt, ja, erstmal alle CA-Keys anschauen, weil wenn natürlich eine CA kompromittiert gewesen wäre, wäre das natürlich echt der Jackpot gewesen. Das wäre natürlich super, super übel. Haben wir zum Glück keine gefunden. Hab dann auch nochmal mit irgendwie einer CA, Leuten von der CA telefoniert, irgendwie, die irgendwie einen 4096-Bit-Key hatten und dann wissen wollten, ob die auch getestet haben. Also wir haben erstmal nur 1024 und 2048 getestet. War ganz lustig, also war eine spannende Zeit auch. Ja, was wir gefunden haben zu der Zeit, war irgendwie der Webserver-Key von einer irgendwie größeren deutschen Bank. Ja, war ganz spannend. Also mein Chef kannte da jemand irgendwie, der da arbeitet, den haben wir dann mal angerufen. So, sitzt du? Ja, warum? Ja, wir haben euren Webserver-Key. Das fand er dann irgendwie nicht so ganz lustig. Aber sie haben es wirklich super schnell gefixt, das muss man ihnen lassen. Also ich arbeite ja auch als Externer in nochmal einer anderen Bank und ich weiß, wie die Prozesse da funktionieren und sowas und ist in wenigen Stunden zu fixen, ist beachtlich. Also da muss man sich schon anstrengen und das haben sie geschafft. Dooferweise haben sie natürlich irgendwie trotzdem, das Zertifikat war relativ frisch, also das geht noch irgendwie bis 2011. Das heißt, wenn jetzt jemand keine CRL-Prüfung oder OCSP-Prüfung macht, auch das ist ein Thema, was sich so ein bisschen erledigt hat mit Firefox 3. Die machen mittlerweile OCSP-Prüfung. Aber auch wenn man noch ein IE auf einem XP hat oder sowas, der macht keine OCSP-Prüfung, dann kann man natürlich, wenn man den passenden Key hat, immer noch irgendwie lustig irgendwie diese entsprechende Webseite spoofen. Ja. Genau, das ist vielleicht die Geschichte, die irgendwie nicht jeder so mitgekriegt hat. Zu dem Zeitpunkt zumindest ist mittlerweile so ein bisschen mehr auch durch die Mailinglisten gegangen. Also jeder hat nur gesagt, oh, meine Keys sind alle kaputt, muss ich jetzt alle meine Keys neu machen. Ja, das ist leider nicht das einzige Problem. Es gibt am Anfang sozusagen von der Session ein Diffie-Hellman-Key-Exchange. Da benutzt man irgendwie zufällige Zahlen. Naja, wenn man halt ein Debian auf dem Client oder auf dem Server hat, benutzt man da halt irgendwie weniger zufällige Zahlen. Das ist halt irgendwie schlecht. Ist die Frage, naja, hat irgendjemand euren SSH-Traffic gesnifft in der Zwischenzeit? Zum Beispiel auf irgendwelchen Konferenzen, auf irgendwelchen Chaos-Veranstaltungen. Ja, ich meine, vielleicht nicht ganz abwegig. Ich glaube, man muss nicht irgendwie monsterparanoid sein, um zu sagen, naja, das könnte schon sein. Ja, und wenn man dann halt irgendwie Passwörter eingegeben hat in der Session, also nicht mal nur, wenn man irgendwie Password Authentication macht, aber wenn man halt irgendwie, weiß nicht, dann da irgendwie mit der Datenbank geredet hat, irgendwie mal, und dann hat man da irgendwie das Datenbankpasswort eingegeben, ja, ist halt irgendwie ein Problem. Ja, ich habe da auch noch irgendwie ein lustiges kleines Tool geschrieben, was eben so ein pkeb-File einliest und versucht, den Key-Exchange zu brechen. Wegen 202c und so macht das im Moment eben nur das und sagt dann irgendwie, ja, könnte ich tun, ich könnte jetzt den Schlüssel geben, dann könntest du das pkeb-File irgendwie aufmachen. Ja, es gibt da auch Leute, die daran arbeiten, das irgendwie noch weiter zu automatisieren, irgendwie Leute aus den USA, die da lustige Snort-Plugins für schreiben wollen. Da auch so ein bisschen, haben da auch schon ein bisschen was gemacht. Im Moment ist das Einzige, was funktioniert, ist, wenn man einen verwundbaren Client hat. Der verwundbare Server hängt nochmal von irgendwelchen anderen Faktoren. Da habe ich immer noch nicht so genau rausgekriegt, also ich habe mich jetzt auch nicht mehr mit beschäftigt, sozusagen, welche Möglichkeiten man für diese X da hat. Also da macht ja dieses GeoX und GeoY oder beziehungsweise auf dem Server entsprechend halt die Ys hat. Das ist ein bisschen fieselig, das hängt irgendwie teilweise von irgendwelchen Settings in der SSH-Config ab. Frag mich nicht so genau warum, aber es ist so und man müsste einfach mal rauskriegen, sozusagen, was sind denn die wirklichen Möglichkeiten. Aber das ist was auch machbar ist. Ja, ja, genau, da ist das entsprechende Skript verlinkt. Das ist sozusagen, wenn man das mal ausprobieren will, ist das vielleicht ganz lustig. Man kann auch ein bisschen warten, bis die besseren Tools rauskommen, die wirklich die Session dann decrypten. Das ist vielleicht noch ein bisschen spannender. Aber man darf das natürlich nicht haben wegen 202c und so. nicht von mir. Aber kann man wahrscheinlich einfach auch ausrechnen. Also ich meine, kann man, also das Gute ist, die lassen sich auch relativ schnell berechnen. Ich meine, DSA-Schlüssel gehen ja ruckzuck. Also auch weniger Rechenaufwand als RSA-Schlüssel, würde ich sagen. Ja, genau. Conclusions. Ja, habe ich glaube ich schon gesagt, also PKI und X509 sind natürlich schon irgendwie eine Technologie, die man eigentlich haben will, weil es eigentlich schon praktisch ist, weil man irgendwie lustige Klartextprotokolle in verschlüsselt haben kann. Das heißt, ja, will man schon haben. Aber man sollte natürlich immer darüber nachdenken, irgendwie, da sind halt wirklich immer noch irgendwelche lustigen kleinen Details, über die man nachdenken muss. Man kann nicht einfach sagen, ich stülpe da jetzt TLS drüber und alles ist gut, ich muss mir überhaupt nichts mehr Gedanken machen. Und da ist natürlich auch der Trick, irgendwie Leute zu fragen, die sich damit auskennen. Also einfach irgendwie Krypto oder irgendwie auch sozusagen, ist ja nicht wirklich jetzt harte Krypto, aber es ist so Krypto-Infrastruktur zu machen, ohne sich damit auszukennen, ist immer eine schlechte Idee. Und das sage ich nicht nur, weil ich mein Geld damit verdiene. Also ja, noch so ein paar kleine Danke-Worte. Den Opera-Bug, da hat FX ein bisschen mit drauf geguckt. Das war ganz praktisch, weil, wie gesagt, ich bin nicht so besonders gut in irgendwie Buffer-Overflow-Exploits-Coden oder überhaupt verstehen, ob das jetzt wirklich tatsächlich das ist, was ich denke, wenn das der Debugger ausspuckt. Also das war ganz nett. Die Leute vom IGD hier direkt um die Ecke haben mir so ein bisschen für die Geschichte mit dem HTTP über X509 so ein Testserver zur Verfügung gestellt, so einen Windows-Server, den sie da noch rumstehen hatten, damit ich da mal die Geschichte mit dem IPsec testen konnte. Das war wirklich super nett auch und super unproblematisch. Habe ich einfach mal, also ich habe da früher mal gearbeitet, mal angefragt, ihr habt doch da noch irgendwie so ein Firewall-Lab und sowas. Habt ihr da nicht irgendwas rumstehen, mit dem ich da mal testen könnte? Das hat echt super geklappt. Und eben auch diese ASA kam auch aus dem IGD, da haben wir auch mal ein bisschen mitgetestet. Ist leider halt nichts geworden, aber gut, ich meine, man hat zumindest mal ein paar Sachen ausgeschlossen. Ja, Nils Hüttmann hat, wie gesagt, einfach sozusagen den einen Teil von dem Research gemacht. Den habe ich einfach mal in diesen Vortrag eingebaut, weil es halt thematisch passt. Aber spannende Sache. Genau, und Ralf hat, wie gesagt, herausgefunden, dass eben diese TLS-Client-Tracking-Proof-of-Concept einfach unter Safari einfach so funktioniert plötzlich. Und ist mir mitgeteilt. Das war auch sehr nett. Ja, wenn ihr da irgendwie noch mehr drüber wissen wollt, gibt es da noch irgendwie eine Handvoll Links, auch zu lustigen Papers, die das nochmal irgendwie detaillierter beschreiben und eben zu den Advisories, die ich dazu geschrieben habe und eben ein bisschen was zu dem Debian Open SSL. Ich meine, das kennt vielleicht irgendwie mittlerweile fast jeder, das ist einfach die Seite von HD Moore. Ja, und dann bin ich auch durch. 5 Minuten vor Schluss. Eigentlich ganz gutes Timing. Gibt's Fragen? Ja, das passiert auch. Also das passiert unter Windows auch, das wird dann entsprechend auch gecached. Aber man muss es halt einmal irgendwie entweder manuell oder halt irgendwie wirklich automatisch über HTTP laden. Und das ist halt dann schon zu spät, wenn man halt beliebige HTTP-URLs nimmt. Würde ich dir zustimmen, aber auch da ist natürlich immer die Frage sozusagen, will man nicht eigentlich verhindern, dass diese Links irgendwie auch irgendwie auf mein Internetnetz zugreifen können? Also ich meine, das ist vielleicht was ich trotzdem irgendwie verhindern will. Ja, aber ist ja was man vielleicht auch sagen könnte, okay, das will ich eigentlich verhindern, so in meinem Browser, dass ich überhaupt mal getrennt habe, hier ein öffentlicher Teil und hier ein interner Teil oder so. Aber ja, gebe ich dir recht, klar lässt sich das auch alles mit irgendwie Browsern so machen. Da braucht man vielleicht ein bisschen mehr Social Engineering halt, wenn man jemanden dazu bringen will, irgendwie hier eine lustige URL mit irgendwie Zeugs einzugeben, als wenn man einfach ihm eine Mail schicken kann und er gar nichts mehr machen muss, außer nur draufklicken. Also auch wenn er die löschen will, zum Beispiel in so einem Outlook, muss er erstmal draufklicken, um sie zu highlighten. Das ist schon der Moment, wo der HTTP-Request rausgeht. Ja, wolltest du noch was? Erik? Also ich habe das nicht geguckt, aber es gibt Leute, die das geguckt haben und soweit ich weiß, gibt es da auch immer noch welche, wo so Sachen gehen, ja. Also das wär schon auch so ein typischer Angriff zu sagen, wenn ich denn sowas weiß, was halt wirklich mit so einer URL geht, mit eben einem GET-Parameter oder sowas, dann wäre das natürlich irgendwie die Idee zu sagen, okay, dann konfiguriere ich mal das DNS von dem Router um oder sowas, ja. Also ist irgendwie genau das passende Exploit-Szenario, wenn man halt nicht weiß, also man braucht schon viel Wissen, um zu wissen, dass in dem internen Netz an dieser Stelle die Applikation ist, mit der man mit nur einem URL irgendwas exploiten kann, da ist es vielleicht wirklich wahrscheinlicher, eben genau so einen Router zu nehmen, von dem man im Zweifelsfall auch immer weiß, dass er immer die 192.168.0.1 hat oder sowas, ja, oder in 80% der Fälle oder sowas. Ja, also ist auf jeden Fall ein interessantes Szenario. Ja. Das ist ein bisschen fieselig. Also man kann das mit OpenSSL machen, nur wenn man irgendwie Erweiterungen haben will, muss man immer irgendwelche lustigen Config-Files schreiben. Ich würde ja auf den Vortrag morgen verweisen und sagen, OpenXPKI ist das richtige Tool. Das ist zwar ein bisschen Kanonen auf Spatzen und sowas, aber es geht. Alternativ wirklich halt sich mal zusammen googeln, wie man diese OpenSSL-Config-Files schreibt. Das ist, wie gesagt, also es ist halt nicht mit einem Kommando getan, wo man sich normalerweise mit OpenSSL, also mit einem Kommando so ein Self-Sign-Zertifikat ausstellen kann. Da muss man halt schon ein bisschen mehr für tun. Aber richtige Tools dafür gibt es nicht so wirklich. Also nicht, dass ich wüsste. Vielleicht gibt es sie, aber ich würde es entweder sozusagen von Hand mit OpenSSL und einem Config-File machen oder aber halt wirklich mit OpenXPKI. Aber das liegt daran, dass ich sowieso immer eine fertige OpenXPKI-Installation auf meinem Rechner habe. Ja. 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 Okay. Ja. Bouncy Castle. Also, ja. Ja, ist eine gute Idee, ja. Also ich habe noch nie Zertifikate erzeugt mit Bouncy Castle, aber Bouncy Castle ist, glaube ich, da wirklich, ja. Also auch für anderes Zeugs ist es eigentlich immer eine ganz gute Wahl. Wenn das damit einfach geht, ist das doch gut, ja. Ja. Bouncy wie hüpfen, B-O-U-N-C-Y und dann Castle wie Schloss. Jo. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann danke für eure Zeit.